Ladies and Genitals und alle dazwischen. Ich sitze hier heute wieder in dem Podcast Chris und Harms mit meinem Gast heute.
Ja, danke, dass ich hier
bin. Swiss, Werner. Werner Swiss, mein großes Vorbild.
Können wir so tun, als wenn ich dein Gast wäre heute?
Können wir machen.
Ja.
Und ich möchte gleich natürlich hier schon mal sagen, ich sitze hier mit einer lokalpatriotischen, organischen, weiß ich gar nicht, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, ich unterstütze hier die kleinen Läden. Fritz Cola, du hast ein amerikanisches Konkurrenzprodukt.
Genau, mich bewusst dafür auch entschieden. Ganz kurz, können wir so tun, also ich bin dein Gast.
Mhm.
Und ich war früher, ich komme aus einer Walfängerfamilie ursprünglich, aus irgendwie Alaska und habe mich früher nur von Lebertral und so Walfleisch ernährt und bin dann aber komplett umgeschwenkt und bin jetzt so einer, der so crazy Greenpeace-Aktionen durchzieht und von Hubschraubern auf Walfängerboote oder auf den Wal springt und so eine Sachen, können wir das
und
so
tun? Und du heißt Werner Swiss?
Wernie. Und du stellst mir so Fragen und so.
Alles klar, Wernie, weil du möchtest gerne anonym. Okay, alles klar. Also, herzlich willkommen zu meinem Podcast Chris und Harms heute mit meinem Gast. Der war früher immer nur so, was war das bei Walfänger?
Aus einer Walfängerfamilie.
Genau, der kommt aus einer Walfängerfamilie. Der hat sich nur von Lebertran ernährt und
Walfleisch.
Und Walfleisch.
Ja. Ich hatte aber, pass auf, ich hatte keine Wahl.
Genau, er hatte keine Wahl. Ja, ist jetzt so ein Greenpeace-Dude geworden.
Genau.
Genau, und erzähl noch mal kurz, was ist so die letzte Aktion, die ihr gestartet habt?
Die letzte Aktion war, glaube ich, da habe ich mich, bin ich mit zwei Eimern Blut, also es war kein Blut, es war natürlich Farbe, bin ich auf dem Eiffel-Tower hoch gegangen und habe ihn komplett so in Rot gefärbt, um einfach ein Statement gegen Walfang zu setzen.
Super interesting, ja.
Ja, ich mache nur sowas.
Ja, krass.
Nur sowas.
Machst du YouTube auch? Hast du einen YouTube-Kanal?
Ich mache auch YouTube. Ja.
Cool. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Und jetzt kann ich ein anderer Gast sein. Jetzt bin ich ein... das ist immer mit Rosa so, Digga.
Chris Harms und seine 1000 Gäste.
Rosa hat immer so das geile Ding. Können wir spielen? Ich bin Welpe und ich bin heute erst zu euch gekommen, aber gestern erst geboren und heute ist hier meine erste Nacht bei
das
euch.
Das ist aber süß. Was
und
ist
das Geile ist, es ist aber komplett ihre Regieanweisung und egal. Nein, ich bin jetzt, ja, ich bin so und du machst, aber nee. Und du sagst jetzt zu mir, das ist so geil. Man ist einfach so richtiger Statist und.
Das kann ich aber auch. Wollen wir was spielen? Aus Wollen wir was spielen ist eigentlich, du bist halt eher.
Du bist halt die Spielfigur.
Genau, die Spielfigur.
Die halt rumgeschubst.
Und Zuschauer.
Ja, und Zuschauer, genau. Ja, ist geil.
Das war das beste Alter. Also wenn jetzt Mika sagt, wollen wir was spielen, dann
weißt du,
sag ich ja und dann fragt er GTA oder das neue oder Mario Kart. Oder
8 Stunden Risiko, dachte ich, Digga. So eine große Partie, Digga. Spielt ihr Risiko?
Ja, nee, Risiko tatsächlich nicht, aber wir spielen Schach total gerne, sind da ein bisschen nerdig oder ganz klassisch Monopoly. Total geil, die haben jetzt so ein Ding angefangen bei ihm in der Klasse, dass sie wirklich Montag sich treffen und so richtig Spieleabend machen mit so Oldschool
Monopoly. Von der Schule aus? Oder die Kids?
Nee, die Kids. Nach der Schule immer so 3-4 Leute immer treffen die sich bei irgendeinem und machen dann so Oldschool-Spiele, wo ich denke, ey, das ist geil, dass das nicht verloren geht. Also mit Würfel in der Hand haben und so, nicht mit Würfel-App.
Geil. Ja, wir haben zum Beispiel Uno wirklich sehr exzessiv gespielt.
Ist auch
wir haben eine Strichliste, ich glaube so 100 irgendwas zu 100 was anderem. Sehr verbissen auch geführt zwischen mir und Rosa. Und sind jetzt aber bei Skippo, Digga.
Skippo ist super.
Skippo muss man sagen, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wann Kinder wie weit sind. Aber Digga, die ist schon echt abgebrüht, Alter. Muss man sagen. Und ich finde, Skippo ist ja schon etwas komplexer.
Ist komplexer mit den Reihenlegen
und so weiter. Also, unser Kind ist hochbegabt, wollte ich eigentlich
sagen. Die ist so klug.
Sie ist so klug und sie lässt aber nicht so raushängen und sie ist auch schön und auch nett. Sie hilft auch Tieren und allen möglichen Menschen und...
Zum Beispiel Musikern, das bringt mich auf eine Sache. Ja. Habt ihr auf Tour manchmal so Spiele dabei? Macht ihr Gesellschaftsspiele auf Tour? Oder hängen alle an ihren Handys? Weil wir haben so ein Nerd, bei uns hat sich so ein Nerdlager entwickelt, dass die anfangen so, das heißt immer so, Leute, kommt ihr mit nach Narnia? Und das ist dann die, ist dann quasi so die Ansage, alle holen ihre Magic-Karten raus, so Pokémon-Style und fangen an, irgendwelche Nerd-Sachen zu machen.
Das finde ich halt richtig peinlich, ne?
Ich auch, deshalb also, erzähle ich es dir. Ich möchte die bloßstellen. Ja, weil ja, ich mache da nicht mit.
Und es funktioniert. Ich sitz du bist auch noch, am Handy, ne?
Genau, ich sitze immer nur daneben am Handy und denke so, ihr seid so dumm.
Oh, was Trottel.
Ja. Und ich poste die dann und mache die lächerlich.
Pass mal auf, Christian. Wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gesehen wieder.
Zwei Wochen. Zum Glück.
Es war für mich wieder eine schwere Zeit. Ich habe hab so gemerkt, ich habe gar keine Freunde. Ich habe dich. Das ist mein Ein und Alles. Und deswegen freue ich mich auch auf unseren Live-Podcast in einem Monat.
Oh, ja.
Ein bisschen weniger, in 3 Wochen. Ich glaube, wir sind fast ausverkauft.
Es 50 noch, Tickets oder so
noch da? Ja, gibt noch ein paar Tickets. Leute, holt euch die.
Lass mal nachher nochmal so eine kleine, so einen Ansager hier machen.
Machen wir. Wir nehmen die Leute live mit.
Warte, ich mach das einfach jetzt. Guck mal. Dann können die Leute später.
Kannst du aber als Selfie machen, weil ich bin heute nicht vorzeigbar. Ich fühle mich wirklich
okay, alles klar. Warte, das mache ich. Ich
nehme euch jetzt einfach mal mit. Der sieht genau, so gut dabei aus. Oh, warte,
Warte, ich muss mich hier noch, guck mal.
Er sieht echt hübsch aus. Ja, ich höre zu. Kannst du mal machen?
So, ich darf Swiss heute nicht zeigen. Kannst du kurz, mach dir so die Hand vor die Augen. Guck mal, ich kann. Ich darf ihn nicht zeigen. Er hat gesagt, ich muss die Ansage alleine machen. Wir haben unseren Live-Podcast.
Genau, richtig.
Wann? Am 20.12.
Mittags irgendwann in der Großen Freiheit 36. Nein! In der Großen Freiheit 36. Jetzt hat er mich
in Hamburg. Dabei hatte ich ihn gesagt, St. Pauli. Also, Live-Podcast. Es gibt noch ungefähr 50 Tickets. 20.12. Große Freiheit 36. Mittags. Oh. Tschüss. So, guck mal, haben wir gemacht.
Das hat er gut gemacht. Christian krass, ne? Ist auch so ein Typ, so, der macht alles immer gleich.
Ne? Mach ich wirklich.
Ja, und das finde ich super. Und deswegen bist du auch eine Inspiration. Das haben wir ja alle schon mal zueinander gesagt.
Ich habe dir auch, glaube ich, mal von dem Do-It-Now-Zettel gehört, den
pass mal auf, Christian, hab, ne? Wir müssen mal über Politik heute wieder reden.
Nein.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen
hast. Ich habe so schöne Sachen, die ich dir erzählen möchte.
Ja, dann mach erstmal die schönen Sachen.
Okay. Mit einer Sache muss ich angeben, weil es mich richtig, ich finde es richtig geil. Ich habe für mein Solo-Konzert, von dem ich die letzte, vor 2 Wochen erzählt habe, Markthalle.
Habe ich gesehen, fast ausverkauft.
Genau, war nach einem Tag war die Markthalle fast 90% ausverkauft. Krass. Sind noch 20 Tickets da.
Krass.
Völlig geisteskrank. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich einfach eine zweite Show einen Tag davor machen.
Ja, unbedingt,
Digga. Also völlig crazy. Und die andere schöne Sache, bevor wir über Politik reden, du weißt, ich bin ein riesengroßer Roxette-Fan.
Ja, sleeping in my bed. In my car.
Genau.
Stimmt.
Bad wäre nicht so interessant, aber.
Ja, aber, nee, aber geht, haben sie vielleicht genau. Auch überlegt? Sleepy in my bed. Und dann meinte einer von den SongwriterInnen.
Nee, mach mal Car.
Lass doch Car, ist doch mach cooler. Car, dann cool. Ja.
Genau. Und was ich dir erzählen muss, ich war ja eine Woche in Stockholm.
Bei diesem Songwriter K-Pop Camp, wo ich nicht mitkommen durfte.
Richtig.
Wie genau. War das?
Genau. Das war so ein Songwriting Camp in Schweden, in so einem Songwriting-Komplex-Studio, alte schwedische Villa mit 3-4 Stockwerken. Auf jedem Stockwerk waren so 5-6 so kleine Songwriting-Räume.
Wie viele Leute waren insgesamt da?
30.
Krass. International?
Ja, so 20 Schweden und dann irgendwie so 10 von verschiedenen Ländern.
Und zwar über Schubert.
Genau, das war über Schubert, mein Musikverlag, und The Kennel, einen schwedischen Musikverlag, die da zusammengearbeitet haben. So, das Ding ist, an einem der Tage arbeite ich zusammen mit so einem Typ an einem Song. Und der fragt so, was hast du so bisher so für Sachen gemacht? Ich erzähle ihm ein bisschen was, zeige ihm ein paar Sachen. Und dann meine ich, was hast du denn gemacht? Er so, ja, ich habe, keine Ahnung, zum Beispiel für Pear von Roxette neulich was geschrieben. Ich so, was? Ich so, ja, ich habe mit Pear von Roxette einen Song zusammengeschrieben. Einen neuen Song, den die rausgebracht haben mit der neuen Roxette-Sängerin. Ich so, den Song, den kenne ich natürlich. Er so, ja, genau, den habe ich zusammen mit denen geschrieben. Ich so, okay. Du weißt schon, also Samstag spielen Roxette in meiner Heimatstadt in Hamburg. Das ist in 3 Tagen.
Wo spielen die?
Die haben in der Barclays gespielt. Und das war, wie gesagt, es war letzte Woche Mittwoch. Und ich meinte, ey, die spielen in 3 Tagen in Hamburg in meiner Heimatstadt. Und du erzählst mir gerade, du bist ein Co-Songwriter von Per Gessle. Und ich so, kannst du da irgendwas machen? So, ich versuche den seit, der weiß, wer ich bin. Der kennt unser The Look Cover mit Blümchen. Aber ich will den einfach irgendwann mal treffen. Also ja, kann ich was machen, aber es gibt noch einen besseren Kontakt, komm mal mit. Geht mit mir raus, geht mit mir ein Stockwerk höher, geht zu der Studiomanagerin und sagt, das ist Lotta, das ist Chris, der will dir was erzählen. Dann habe ich hier die Geschichte erzählt, dass ich eben Roxette-Fan bin, hat sich rausgestellt, die arbeitet auch im Roxette-Management.
Mhm.
So, und dann haben die das klar gemacht, dass ich ein Meet and Greet haben durfte mit Per.
Jetzt von in Rockset. Hamburg?
Jetzt in Hamburg, 3 Tage später, eine Stunde vor dem Konzert in Barclays. Hat sich 10 Minuten Zeit genommen, mit mir gequatscht über Mucke, über Songwriting, über ESC, über dies und das. Und
geil.
Ich habe meine erste Kassette, die Joyride-Kassette von
Joyride.
Damals.
Just Joyride.
Genau, die habe ich mitgenommen, habe mir unterschreiben lassen. Ich habe ihm sein erstes Lord of Lost Album gegeben. War natürlich genauso glücklich wie ich über mein erstes Rockset-Album.
Ist ja auch ungefähr gleicher Start.
Natürlich. Und das war richtig crazy. Und ich bin dann in dieses Konzert gegangen.
Was das, waren da für Leute bei
bei dem Konzert?
Mal, war das ausverkauft?
Nee, war nicht ausverkauft.
Aber
da hätten noch, sie hatten ein paar Oberränge abgehangen. Ich denke mal, da hätten noch 4.000-5.000 reingegangen.
Okay, also so 7.000-8.000 waren da.
Ja, genau. Also ich glaube, wie viel passen da rein? 15?
14, glaube ich.
14, ja, ich denke 9.
Okay, 9,
ja, 8,
noch krass,
8, 9. Was war das für ein Konzert? Das war alles so, die Leute waren vom Altersdurchschnitt her wie ich oder älter.
Echt? Ü60 aufwärts, sagst du?
Genau, richtig. Und,
aber, naja. Aber ich finde ja, du hättest noch ein bisschen mehr pushen sollen. Kannst du bitte Sleeping in My Car mit mir singen auf der Bühne? Mhm,
genau.
Sowas, weißt du? Also
habe ich gemacht, deshalb war das Meet & Greet doch so schnell vorbei.
Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, also der Support, und die wurde mir weitergeleitet. Hey, ich bin ein Riesenfan und ich würde es mir einfach wünschen, dass wir zusammen durch Punk auf Sri Lanka auf der Bühne singen, wenn ihr in Wiesbaden spielt.
Mhm.
Ich denke so, klar, Digga, also normal.
So, ich,
so. Und deswegen, weißt du, glaube ich, dass der den Reflex auch hätte und der hätte so einfach sagen können, ja, Digga, dann lass mich doch den Song singen. Könnt ihr ja kurz von der Bühne und so?
Also wenn mich jemand fragen würde, ob er mit mir Punker auf Sri Lanka in Wiesbaden auf der Bühne singen kann, würde ich sofort ja sagen.
Ich habe ja gesagt.
Ja, siehst du. So.
Ich habe gesagt, klar singen wir, was du willst.
So. Ja.
Ich meinte, such dir einen Song aus, weil viele sind schon weg, die singen andere Leute.
Mhm.
Aber ich sehe das immer so, für mich ist das weniger Arbeit, Christian.
Es ist auch, wir haben zum Beispiel jetzt als Warm-up-Show fürs Lordfest, machen wir mit den Leuten im Kaiserkeller einen Tag davor die große Lord of Lost Karaoke-Nacht.
Das ist doch geil.
Also wirklich Live-Karaoke mit Band, und es kommen immer ein, zwei Leute zu mir auf die Bühne, muss ich weniger singen, hab nicht so viel zu tun.
Ist doch geil.
Und geil. Naja, auf jeden Fall, das war für mich, das wollte ich dir kurz erzählen, weil das war für mich wirklich eins der großartigsten Erlebnisse in meinem Leben, weil, wie gesagt, das ist ja nun mal meine Kindheitsband. So,
das ist krass. Also wie gesagt, nicht nur deine, ne? Lord of the Lost Dings, meine ich.
Roxette
ist auch, sorry, dein Name ist einfach so bei mir.
Und das ist halt crazy, wenn du so diese Kindheitsgefühle auf einmal so, denkst du so, boah. Ich habe den getroffen vor 30 Jahren schon mal bei einer Autogrammstunde bei Radio Hamburg mit einem ganz cringen Foto, was wir gemacht haben, das habe ich auch mitgenommen.
Halt. Ist der gut gealtert? Also ist der cool?
Ja, total.
Ja?
Ja. Echt, also sagen wir mal so, es war mal wieder so ein Erlebnis von Meet Your Idols und es war cool.
Geil.
Weil du weißt es ja selber, manchmal trifft man die Leute aus seiner Jugend, denkt so, Digga, fick dich.
Ja.
Und manchmal ist es richtig gut.
Und erzähl mal noch kurz über diese Songwriter-Session. Waren da auch K-Pop-Leute da? Nee, ne? Ihr reicht das einfach, das wird eingereicht.
Nee, genau. Das ist, das muss man sich so vorstellen, auch für die da draußen. Es gibt eben Musikverlage, die eben dafür sorgen, dass Songs geschrieben werden.
Im Optimalfall, genau. In meisten Fällen sitzen die einfach nur wie eine Bank.
Ja, aber man weiß ja, wie viele gute Pop-Songs aus Schweden kommen in dem letzten halben Jahrhundert.
Das
Und das habe ich dort verstanden, wo ich dachte, krass, so eine Infrastruktur haben wir hier gar nicht in Hamburg, das kenne ich gar nicht. Also solche Songwriting-Fabriken tatsächlich, wie dieses The Kennel Studio, das war völlig crazy. Und man geht dahin und es gibt ja nun mal viele Artists auf der Welt, die keine Songs selber schreiben. Und dazu gehören halt ganz viele von diesen Boygroups, Girlgroups, wo eben Swiss und die anderen. Und gerade im K-Pop-Bereich hat man ja ganz viele von diesen Gruppen. Das heißt Plattenfirmen, Producer, Manager, wie auch immer, die diese Gruppen leiten, wo ja viele von diesen Gruppen eher eben Marionetten sind, die halt irgendwelche Songs bekommen und die sind halt Performance-Artists.
Wollte ich gerade sagen, sind halt Performer, ne? Man muss ja.
Viele von denen entwickeln sich auch, muss man sagen, ne? Also viele von denen werden irgendwann zu Singer, Songwritern, da passiert dann richtig was draus, aber der Start von vielen von diesen Bands, und das meine ich gar nicht abwertend, Marionetten hätte ich nicht sagen sollen,
das ist ein doofes Wort,
sagen wir mal Performance-Artist. Das heißt, die Songs müssen irgendwo herkommen und da waren dann eben diese 30 Leute, also pro Tag waren immer ungefähr 20 da, weil es waren von diesen 30 nicht jeden Tag alle da. Morgens gibt es ein kleines Meeting und jemand vom Musikverlag, in diesem Fall von dem schwedischen Verlag The Kennel, stellt sich dann hin und sagt, macht ein großes Whiteboard auf und sagt, heute schreiben zusammen.
Und du denkst so, wovon
redet der? Nee, der hat natürlich auf Koreanisch, nein, auf Englisch gesprochen. Koreanisch, Scheiße.
Damit ja. Und da haben sich schon mal die erste Auslese getroffen.
Ja, du schon mal nicht.
Und ja, er auf Nordkoreanisch auch noch, Digga, um zu checken, wer es wirklich weiß. Okay.
Und sagst dann ja, heute schreiben zusammen, keine Ahnung, hier, dann siehst du deinen Namen. Chris Harms arbeitet zusammen mit
mit keinem,
mit Gustavs schwedischer Nachname und, keine Ahnung, Hans polnischer Nachname.
Türkischer Nachname.
Genau, also waren halt verschiedene Leute da.
Hans Öztürk.
Und dann sitzt du halt in diesem Raum und dann passieren, je nachdem, wie die Leute so viben, mehr oder weniger interessante Sachen.
Ja.
Und dann machst du am Tag so ein, zwei Demos. Und das Witzige ist, wenn du für K-Pop-Sachen schreibst, fast alle K-Pop-Sachen sind später in Koreanisch. Das heißt, du machst erstmal einen englischen Text, wo die Hälfte der Worte irgendwie Sinn ergibt und du versuchst, genau, Songwriting heißt übrigens auch Musik, ne? Nicht nur Text. Viele da draußen denken, wenn sie Writing hören, es wäre nur Text. Das heißt, du produzierst auch gleich ganze Demos in die Richtung, die sich halbwegs cool anhören. Irgendwer muss es dann eben singen. Am besten für sowas nicht meine Stimme, weil die ist absolut nicht kompatibel für sowas. Und du machst dann Texte, das habe ich dann auch gelernt, wo es hieß so, versuch viele coole Wörter reinzubauen, die die behalten, weil englische Wörter, die die richtig geil finden, sowas wie wicked oder zombie oder keine
Shutdown
Ahnung.
Und bla.
Genau, wie gesagt, behalten die dann?
Bei uns zu Hause läuft ja sehr, sehr viel gerade Blackpink, Digga.
Ja, das ist auch guter Scheiß.
Das ist ja auch eher, glaube ich, eigentlich Fokus auf Englisch und dann gibt's die eine, die immer ihren Part hat, wo sie Koreanisch singt.
Genau, es gibt einige, die sich auch aufteilen für einen größeren internationalen Markt.
Genau, ne? Und das muss man halt sagen, das Ding, also Blackpink ist, oder Pink Black, nee, ich glaube Blackpink, der ist ultra large, Alter. Die spielen einfach, ich glaube, die würden jetzt auch, oder wenn die in Europa spielen, spielen die auch Stadien.
Und da hingen übrigens auch ein paar Platinplatten genau in dem Studio von Blackpink. Krass. Das heißt, da sind auch Songs dafür entstanden.
Krass, ey.
Und das war crazy, du denkst, du schreibst einen Text.
Wenn da ein Song von dir dabei ist...
Das Witzige ist, ich habe halt auch gefragt, so, ich kenne ja Songwriting für andere, aber das war immer eine bisschen, selbst über einen Verlag, aber es war dann immer eine bisschen engere Verbindung. Da kommt dann Eric Burton, unser gemeinsamer Freund, und sagt so, der eben auch bei Schubert ist und sagt, ey, kannst du mal einen Song schreiben für...
War Eric auch da?
Nee, der war nicht da. Aber kannst du mal einen Song schreiben für folgende, keine Ahnung, Seemannsrockkapelle? Und dann weißt du, da wird da hingepitcht und wahrscheinlich kennst du noch wen, dann weißt du, wird der Song genommen oder nicht. In diesem Fall geht das halt irgendwo ans andere Ende der Welt.
Voll.
Und dir sagt auch nie einer, ob der Pitch einen Cut bekommt, also ob der Song genommen wird.
Ja.
Du merkst dann irgendwann mal in deiner GEMA-Abrechnung, die ja auch mit internationalen Sachen immer so ein Jahr hinterher lägt, merkst du irgendwann, oh, da kommt Geld. Wie heißt der Song? Oh, der heißt irgendwas, keine Ahnung.
300 Millionen Streams gemacht.
Könnte der gewesen sein.
Ja.
Das ist halt schon wild und ich habe da Bock drauf. Ich weiß, du hast da auch Bock drauf.
Ja,
und das wird
sagen, ich wollte, Leute,
wird in nächster Zeit öfter passieren.
Ich habe versucht, mich da reinzunölen in diese Stockholm-Geschichte und wurde ganz mies unter, ich Zitat, nee, das ist schon voll. Und jetzt höre ich, manche waren halt einen Tag nicht da, manche waren da und so, aber so wurde ich halt aus der Sache rausgecuttet, um das Wort auch nochmal aufzugreifen.
Mhm.
Und jetzt soll ich mit so einem Ja, aber das machen wir wieder, irgendwie ein bisschen, wie so eine warme Semmel noch warm gehalten werden. Aber darauf falle ich nicht rein, Christian.
Genau.
Außer ihr ruft an, bin ich direkt dabei.
Genau, ich habe halt tatsächlich so, du hast halt gefragt, ich meinte zu Eric so, du, Swiss hat gefragt, aber unter uns, sag mal bitte nein.
Das habe ich auch so gedacht.
Ja, ja.
Ne? Weil Eric, ich versuche immer jeden Wunsch von Eric umzusetzen.
Mhm.
Und hatte eigentlich gedacht, es ist ein Selbstgänger. Naja, Leute,
wollen wir nicht über Politik reden. Ich habe dir jetzt meine tollen Angeber und Jugendgeschichten erzählt.
Ich muss dazu jetzt auch mal sagen, ich war jetzt auch 3 Tage Musik schreiben.
3 Tage wach.
Ja, für andere Leute.
Jetzt sag doch mal wen. Ich weiß ja wen, aber du bist immer so...
Digi, das kann ich nicht sagen. Wirklich, das ist so... Also wir reden jetzt hier, Leute, vom deutschen Markt.
Freiwild sind nicht rechts.
Und, Freiwild sind nicht rechts. Es ist einfach gute deutsche patriotische Mucke. Und deswegen habe ich auch gar
Deutsche
kein
nicht, oder?
Hä? Ja, aber gefühlt deutsch. Der Vibe ist deutsch.
Gut gefühlte Deutsche.
Auch ein gutes Wort, gefühlte Deutsche. Sturmgewehr. Und da sehe ich auch gar keine Problematik.
Nö, es ist so, ja, hat ja was
eine mit... Eine Metapher.
Sturm ist auf hoher See.
Genau, und dann schießt man halt, ne, weil man muss ja Tauben auch schießen, um irgendwas zu essen.
Genau.
So. Nee, ich kann das nicht sagen. Es ist auf jeden Fall etwas, was für mich jetzt auf Deutschland bezogen, glaube ich, ziemlich krass wäre, wenn das klappt. Und ich bin da tatsächlich ziemlich optimistisch und war dann auch noch einen Tag in Berlin, habe mit einer ganz jungen Dame geschrieben, die unfassbar krass war.
Hast du mit der bei Instagram geschrieben oder?
Nee, für sie natürlich und das war ziemlich cool und ich musste dann wieder dran denken, die ist 20 und es war so witzig, weil ich sag das jetzt hier einfach scheiß drauf, ich nenne ja keine Namen, da war auch wieder so ein bisschen die ist bei einem Label und da ist es ja auch immer so, Leute, müsst ihr euch vorstellen, diese Labels und Verlage bei so jungen KünstlerInnen, du merkst, ich halte mich dran ans Gendern, Christian, ich hoffe, ich würde mir wünschen,
dass du auch. Ich sag Artists.
Artists.
So, Larias, ich bin da eher international.
Artist Larias. Das sozusagen, genau, dann wird gesagt, ey, komm hier, schreib doch mal mit dem oder mit dem, die sind cool und so weiter und so fort.
Oder mit der.
Genau, und bei mir ist es dann natürlich, dass dann Leute sagen, ey, guck mal, wenn du ein bisschen auch irgendwie Lust hast, mit jemandem zu schreiben, der vielleicht ein bisschen eine explizitere Sprache hat und so weiter und so fort.
Und vor allen Dingen schon alter Hase ist.
Ganz alt, also bitte noch alter
ganz
Hase.
Alter Hase.
Das ist auch mein unique sales point. Ihr wollt sowas richtig Altes.
Ist auch so ein bisschen dein alter Ego, wie Slim Shady, ja, so alter Hase ist jetzt so dein neuer. Hase.
Und das war witzig, weil die halt die Person beim Label war, die sie echt so in eine Richtung quasi gesehen haben, drängen wollten musikalisch, wo ich sie auch total sehe. Aber sie wollte was ganz anderes machen. Und dann sitzt du da mit jemandem, der irgendwie so die Ansage ist, ey, mach doch mal Songs in dem und dem Style. Und du selber findest das auch voll gut, sonst hätte ich auch nicht gesagt, ich mach das.
Ja.
Dann sitzt du da mit der Person, die sagt, ey, aber eigentlich will ich Rap und Punk. Und das ist mein Film. Und dann sitzt du da und denkst, okay. Und dann war ich am Anfang sehr unsicher, was das werden kann. So. Dann ist so ein krasser Song entstanden. Und die war so, ey, so talentiert, so krass. Und dann dachte ich auch so, mit 20 so genau wissen, was man machen will. Und dann musste ich so an mich denken, weil du weißt ja auch noch früher, ey, bei einem Label einen Vertrag zu bekommen, war so krass, Digga. Es hat kaum jemand einen Vertrag bekommen. Und weil das für mich eh immer so weit weg war.
Ist sie bei einem großen, ist sie bei einem Major? Oder
ist das nee, das ist so ein ich glaube mit Major-Anschluss, die aber dicke Dinger schon gemacht haben. Also große Sachen gemacht haben. Und dann hat mich das so an mich erinnert, weil ich dachte so, bei mir war es genauso. Ich wusste einfach auch in dem Alter einfach eine Sache nur, worauf ich Bock hab. Weißt du? Das war das Einzige, so was ich irgendwie sagen konnte. Dann dachte ich, so cool, weil du merkst ja auch mittlerweile, wenn man mit Leuten schreibt, es gibt so viele, die wissen gar nicht, was die selber gut finden. Ja, ich weiß nicht, ja, aber mein Label sagt oder der Verlag sagt.
Ja, auch viele, die nie selber wirklich ihre eigene Vision mal umgesetzt haben.
Und die kam halt an, so, ja, das habe ich gerade in der Bahn geschrieben und so, was denkst du? Das ist so voll geil. Und dann, ich so, ja, check doch mal hier eine Melodie.
Wenn die Leute so brennen, ist geil, ne?
Was würdest du machen? Sie macht so eine geile, so Evanescence-mäßige Melo auf so einen Rap-Beat. Ich so, geil. Und das hat mich voll geflasht. Und dann habe ich wieder gedacht, ey, es bleibt einfach dabei und deswegen ist es einfach so schön, dass man machen kann, was man macht. Man ist halt immer wieder auch mit Menschen umgeben, die A, unfassbar viel Talent haben und die unfassbar Bock haben, etwas zu erschaffen.
Ja.
Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin dann irgendwie tierisch spät auch erst, ich glaube, um 3. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Mucke gemacht habe und um 3 schlafen gegangen bin. Es hat mir aber richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und genau.
Also wo du sagst Talent und gerade wenn die dann so singen, so ging es mir in Schweden auch, weil du sitzt dann mit diesen eigentlich fast nur Pop-Leuten zusammen. Also ich war da so ein bisschen so der Außenseiter und genau das wollten die. Corvin war ja auch dabei. Das heißt, dass man so ein bisschen so andere Sachen reinbringt und dass diese Mashups und dieser Clash funktioniert halt ja total cool, dass dann gute Sachen passieren. Und dann brauchst du ja irgendwer, der so ein Demo singt. Und ich bin dann irgendwie am Texten, denke mir ein paar Melodien aus und die anderen auch. Und dann schmeißt man so diese Melodien zusammen. Irgendwann hat man gute Toplines, die man so singen kann. Und dann meine ich so, ey, kannst du das Demo singen irgendwie? Ich höre dann ja, wenn die so vor sich hin singen, immer schon so, okay, da geht was. Und dann fangen die an zu singen, weil wenn ich das versuche, ich komme da tonal zwar hin, Aber dann will keiner so ein K-Pop-Demo. Weil wenn ich was denke, die Klangfarbe ist halt sofort, es driftet sofort in ein völlig anderes Genre.
Eine Mucke, ja.
Und wie die singen, das sind alles so Justin Timberlakes, wo ich dachte, what? Die mit eingebauten Autotune. Auf die so krass, also ich habe jeden Tag mit Leuten geschrieben, die Demos gesungen haben, wo ich dachte, fick dich, Alter, 25 Jahre alt und du bist...
Man denkt so, Digga, du singst besser als ich.
Viel, viel besser. Vielleicht, natürlich hat der nicht meine Stimme, die mit der ich arbeite, die ich zum Glück habe, die man irgendwie erkennt, alles geil, aber rein technisch, einfach nur technisch, wo ich denke, du bist hier einfach gerade der krasseste Sänger.
Ja. Es ist so, es gibt einfach... Und die Leute, die dann aber gar keinen Anspruch haben, selber Mucke zu machen, das ist dann auch so geil.
Ich meine, auch machst du selber was? Nee, ich schreibe nur für andere. Ich so, und wann, wie? 5 Tage die Woche sitze ich hier in meinem Raum, den ganzen Tag. Wie alt bist du? 25. Seit wann machst du es? Seit ich 20 bin. Ich schreib's jedes Jahr, jede Woche, jeden Tag einen Song. Ja, mindestens. Manchmal 2. Echt.
Ja, das ist so. Ne? Also man muss einfach sagen, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr talentierte Leute und das macht einfach tierisch Spaß. Und von da möchte ich jetzt den Übergang endlich zur verfickten Politik schaffen, Christian.
Weil da gibt es auch sehr viel talentierte Leute und leider es macht auch sehr viel Spaß.
Leider im Moment nicht so viele talentierte Leute. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ist ein Plan sozusagen geleakt worden, also so ein 28-Punkte-Plan, wie man den Ukraine-Krieg sozusagen lösen könnte. Der wurde geleakt in den USA.
Ja, lösen ist so eine...
Und es hat sich halt angefühlt wie so eine russische Wunsch, also wie so eine, also so ein Wunschzettel von den Russen.
Das ist eine Kapitulation für die Ukraine.
Und dann sind auch alle ganz schnell zurückgerudert und es hat sich halt rausgestellt und ich komme noch, weil ich gerade einen Podcast zugehört habe. Es wurde halt geleakt von Bloomberg. Das ist so ein ich glaube, eine Medienagentur oder eine Zeitung, auf jeden Fall sehr seriös. Und die haben das halt geleakt und es wurde jetzt gerade gemutmaßt, wie das rauskommt. Mhm. Und es ist halt krass, weil der amerikanische Unterhändler, halt dem russischen Unterhändler,
Vorsicht, wenn du hier drauf klopfst auf das Ding,
gesagt hat, wie er am besten Sachen formulieren soll, damit der US-Präsident da gut drauf eingeht.
Achso, man sieht quasi in dem geleakten Plan auch die Formulierungs...
Nee, also in so Telefonaten und so. Ja, so okay. Super, sag's ihm so, schreib's so und so und so.
Das habe ich überhaupt nicht, ich habe von dem Plan mitbekommen und dass die Polen irgendwie da jetzt drauf steil gehen, sagen auf gar keinen Fall.
Alle gehen darauf steil, ne? Und das ist so krass,
aber
es ist so krass, weil du halt einfach merkst, da sitzen Leute, die über Telegram mit anderen Leuten telefonieren über solche Themen und
beste Idee bei Telegram
sich die machen. Sich die Bälle einfach zu schieben in so einer Geschichte und ich musste so lachen, weil heutzutage wirklich also Politik und auch in Gaza, wie sie das befriedet haben, jetzt vorübergehend, ne? Da wurde ja auch bedroht und erpresst und so weiter und so fort. Es fühlt sich alles an, wie so im Café irgendwie Intrigen gesponnen werden oder im alten Mittelalter. So.
Es ist so, also mich erinnert das mal an Game of Thrones.
Ja, es ist so absurd. Und ich die Frage, die ich mir gestellt habe, war das schon immer so? Kommt es jetzt nur einfach raus, weil die Leute, die da jetzt arbeiten, einfach halt super die Bauern sind? Oder sind wir einfach wirklich an so einem Punkt angekommen, dass also egal in was, ne, sind ja Sachen irgendwie für jeden oder alles ist demokratisiert worden. Ne? Also früher war Musik, Bro, du musstest wirklich ein Technik-Nerd sein, du musstest gut singen können, du musstest wirklich ultra, ultra krass sein, bis Leute in China haben, du darfst eine Platte aufnehmen und so weiter.
Und der Songwriter war der Songwriter, der Sänger war der Sänger, der Produzent war der Produzent.
Videos, genau. Das war unfassbar schwierig, du musstest, alles war teuer und bla bla bla. Heute Bro, kann jeder mit einem Gammelmikro einen Song aufnehmen und wenn die Leute es geil finden, wird das ein Hit.
Schiffen die anderen.
Du kannst so, und das passt auch, wir nehmen wirklich mit Gammelmikros auf.
Genau, weil wird in dem auch, Studio keine wird, besseren
wird
sind.
Wird auch wirklich sehr gammelig betreut, kann ich auch nur sagen, Christian. Kamera, Digga, mit dem Handy machst du heute ein Video, ne? Das heißt, also, voll geil, dieser Prozess wurde demokratisiert, irgendwie, ist für alle. Man muss auch sagen, Urlaub, ne? Also alle regen sich ja immer auf über Massentourismus in den Süden und so. Ja, jetzt sind alle hier und so.
Während sie im Urlaub sind.
Naja, Bro. Und früher war das halt was für Leute mit Geld nur in Frage kam.
Ja.
So. Jetzt kann halt irgendwie gefühlt auch der kleinere Geldbeutel verreisen und man kann das scheiße finden, weil man sagt, die geilen Orte werden überlaufen, aber man kann es auch gut finden, weil man sagt, nee, Bro, es ist eben nicht nur noch für ein paar reiche Leute drin zu verreisen, sondern jeder kann verreisen.
Das Glück ist schneller zu finden, ja.
So, und genauso fühlt es sich irgendwie auch mit Politik an. Es kann halt jetzt irgendwie, Bro, wir brauchen halt jetzt nicht mehr so krasse Staatsmänner und Profis. Es sind jetzt halt auch ein paar Leute dabei, die halt irgendwie so, nee, wieso denn? Ich habe ein paar Immobilien verkauft, ich kann doch jetzt auch irgendwie einen Friedensdeal eintüten. Mhm. Wäre doch gelacht.
Ist ja das Gleiche.
Ich rufe den kurz an über mein Handy. Ja. So, weißt du? Und es ist irgendwie, sind die Zeiten so, und auch da muss man ja sagen, ist es so, wie wir mal darüber geredet haben, ey, Fakten sind nur noch eine Meinung. Gibt es da jetzt irgendwie auch keine Qualifikationen, die abgefragt werden mehr? So, es geht so, ey, der ist mir sympathisch, der hat bis jetzt nur Immobilien verkauft, der ist Milliardär, das heißt, der ist ein guter Geschäftsmann. Soll der doch den Friedensdeal zwischen Russland und
Ukraine? Aber nächste Woche ist er auch schon wieder mein Feind, ne? Also,
es ist einfach die Zeiten, in denen wir leben. So, Idiocracy ist gar kein Wort dafür. Mhm. Es ist einfach eine Demokratisierung von Wahrheit, von Fakten, von Meinungen, von allem hat stattgefunden. Und auf der einen Seite cool, weil irgendwie gefühlt mehr Leute partizipieren. Und auf der anderen Seite halt irgendwie furchtbar, weil gewisse Qualifikationen nicht mehr gefragt sind. Ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber zum Beispiel, und ich finde das sehr gut, in China dürfen Leute kein China. Kennst du, wie das macht mich so aggressiv, wenn Leute China sagen oder Chemie?
Hallo Ludwig.
Ja, ja. Ludwig, die China-Tour, ne? Von Lord of the Lost. Nee, da dürfen YouTuber sich nur noch YouTube-Content zum Beispiel als Wissenschaftler oder so machen, historischen YouTube-Channel oder über Militär oder über Wissenschaft, wenn sie das studiert haben.
Obwohl da YouTube generell ja verboten ist, ne? Aber solche Sachen.
Ja, Influencer-mäßig. Ich weiß nicht, wer denn.
Ja, die haben ja ihre eigenen, genau, so, auf ihre eigenen Plattform.
Halt auf der einen Seite muss man halt sagen, wow, krass. Das ist schon ein ganz schöner Eingriff. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber Bro, irgendwie finde ich schon, dass es ganz cool ist, wenn jemand, der mir irgendwie über Impftechnik und so einen YouTube-Channel macht und halt irgendwie das schon studiert hat und die Fakten ausliefert und nicht sagt, so, ja, gefühlt ist Impfen auch scheiße. Mhm. Na, ich habe so ein Gefühl.
Attila, meinst du?
So, zum Beispiel.
Oder was? Also da machst du jetzt natürlich ganz viele Türen auf und ganz viele Themen. Grundsätzlich muss ich sagen, vielleicht kurz mal von hinten aufgerollt. Ja, auch ein
cooler Podcast, weil Türen und Themen.
Türen und Themen.
Ja.
An dem Beispiel von eben gerade, was du sagst mit China, ich kann das total verstehen. Du kommst natürlich aber auch ganz schnell zu so einer Diskussion wie, warum brauchen die Leute einen Hundeführerschein, aber jeder darf Kinder bekommen. Muss man vielleicht demnächst auch eine Eignung haben, um Kinder zu bekommen.
Dann bist du auch ganz fände ich sehr, sehr gut.
Prinzipiell ja. Und dann bist du aber auch ganz schnell wieder bei einer Ein-Kind-Politik in China. Ich wollte nur sagen, sowas kann sehr schnell, diese Kontrollmechanismen können sehr schnell extrem werden. Aber was ich zum Hauptthema zu sagen habe, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir uns fragen, ist die Welt wirklich schlimmer geworden oder bekommen wir nur mehr davon mit, weil es eben so schnell geht. Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Attentat verübt worden ist früher, hat es zumindest, keine Ahnung, auf einem anderen Kontinent, hat es zumindest einen Tag gedauert, bis es hier in der Zeitung stand. Jetzt hast du es ja theoretisch eine Sekunde später auf Social Media. Das heißt, die Wege sind so viel kürzer. Und was ich mich dann frage bei der Politik ist, wurde schon immer so gemauschelt? Waren die Wege vielleicht einfach länger? Früher musste der König von dem einen Land mit dem Kaiser aus dem anderen halt Briefe schreiben und die haben da ihre Intrigen gemacht. Jetzt geht's halt schnell mal über Telegram und das passiert alles so schnell und deshalb kommt man auch nicht mehr mit. Ist jetzt Musk gerade Trumps bester Freund oder schlimmster Feind und dann sitzt er wieder bei ihm am Tisch. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird gerade alles schneller und ich wage mir nicht eine Meinung zu bilden, ob es schlimmer ist und absurder, ob es einfach nur offensichtlicher ist. Auf der Plusseite muss ich aber sagen, was du auch sagst, und das ist ein guter Vergleich mit Musik, jeder kann mitmachen. Jemand wie Markant, der hier vor ein paar Wochen noch saß bei uns auf der Couch, der hat auf einmal die Chance, durch das, was er tut.
Genau, der hat nicht Politik studiert.
Der hat nicht Politik studiert, der schafft es aber dort, in einem guten Sinne, meiner Meinung nach, einzugreifen.
Voll.
Von außen und mitzumischen. Das schafft natürlich auch der der Idiot, der keine Ahnung, zu Hause ein Hitlerbild an der Wand hat. Mhm. Der kann genauso eingreifen. Aber was ich mich einfach frage, ist tatsächlich so, ist es so viel schlechter, dass es so transparent ist und so schnell und dass jeder Scheiß geleakt werden kann? Es befeuert die Verschwörungstheoretiker, aber wir haben auch vielleicht schneller die Möglichkeit zu sehen, was passiert oder zumindest es zu erahnen. Weil vor 20 Jahren, machen wir uns nichts vor, hatte man noch viel weniger Chance zu raffen, was da passiert im Hintergrund.
Ich glaube, ein paar Sachen, also Christian, um wie dieser Ben von Ungeskriptet zu sprechen. Du hast jetzt sehr viele Punkte angesprochen.
Wer ist das?
Kennst du nicht? Nee. Das ist so ein YouTube-Podcaster, der ziemlich groß ist und sich so auf die Fahne geschrieben hat, unkommentiert sozusagen oder Leute nicht zu bewerten, sondern mit ihnen redet und hatte ein paar echt rechte Leute da und auch Maßen und hat das relativ unkommentiert zum Teil stehen gelassen, was die von sich gegeben haben. Hatte dann aber auch Leute da wie Peter Fox oder Serdar Sumuncu, die ihm halt auch Sachen gesagt haben oder Parole, er hatte auch einen Linken da, so. Keine Ahnung, ich will das jetzt gar nicht werten, aber der spricht immer so auf jeden Fall. Und ich glaube, der für sich persönlich ist auf jeden Fall tendenziell ein AfD-Wähler. Aber der sagt immer, du hast jetzt, da sind einige Punkte dabei, auf die ich jetzt versuchen möchte zu antworten, Christian. Ich glaube...
Das klingt fast nach mir.
Ja, das gab es immer schon. Ich habe gerade letztens irgendwie auch gehört, früher auch, ich glaube, Spätmittelalter, eine Familie, wo die sich einfach immer Geschwister und so umgebracht haben. Mhm. Also immer, wenn du wusstest, wenn du bei deiner Schwester zum Essen eingeladen warst in ihrer Burg, Digi, da bist du niedergemetzelt worden oder...
Habe ich auch gelesen in Artikeln.
...giftet worden und so weiter, ne?
Also das war auch Game of Thrones wieder.
Game of Thrones shit, ne? Wie die Bluthochzeit und so. Mhm. Es ging halt hauptsächlich darum, irgendwie sich auszuschalten, um in der Thronfolge besser dazustehen und so weiter. Das andere, ich glaube, die Gefahr, also irgendwie gut, dass wir sehen, wie Macht korrumpiert, vielleicht korrumpiert Macht auch nicht, vielleicht ist Macht einfach so etwas... dass sie Leute anzieht.
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber gibt es nicht dieses Sprichwort, was bringt einem große Macht, wenn man sie nicht missbraucht?
Ja.
Oder Macht macht keinen Spaß, wenn man sie nicht missbraucht.
Aber es zieht halt auch irgendwie Leute an, die bereit sind, für sie halt irgendwie wilde Sachen zu machen.
Ja.
Und ich glaube, auf der anderen Seite ist natürlich durch diese Transparenz, also bricht immer mehr Anarchie aus, weil ich traue niemandem, alle lügen, alle bauen Scheiße, alle denken nur an sich, Digga, dann denke ich auch nur an mich.
Das meine ich mit, dass es auch Conspiracy, also,
genau,
also
die Verschwörung. Genau, und dadurch bricht natürlich, wenn alles wahr und alles gelogen ist, dann bricht halt irgendwann Chaos aus, weil eigentlich nur von jedem seine eigene Wahrheit sozusagen zählt und seine eigenen Gesetze und seine eigenen Werte und irgendwann gehen wir alle aufeinander los. Keine Ahnung. Ich wollte noch mal zu der Dings-Geschichte aber vor allem was sagen, zu dem Kinderführerschein.
Ich denke das, ich weiß, es ist also, ich denke das so häufig.
Nein, hör mal zu, ich finde es so krass und ich finde, es ist schon berechtigt ein Stück weit. Ich musste an den Chief of War denken, das ist so eine Serie, die ich geguckt habe auf, keine Ahnung wo, mit Jason Momoa. Und da geht es um die hawaiianischen Stämme, die gegeneinander kämpfen und dann auch gegen die Weißen, die natürlich auf Hawaii landen wollen. Und
ist so. Er Hawaiianer?
Er ist Hawaiianer. Und da kommt ein Kind auf die Welt und dann feiern die zusammen und dann sagt er so, ey, die und die hat ein neues Kind oder hat ein Kind zur Welt gebracht. Wir alle als Gemeinschaft werden dieses Kind erziehen. Und ich finde, mit einem Kind erzeugst du natürlich auch immer ein Wesen, was in eine Gesellschaft reinwächst und in einer Gesellschaft teilnehmen muss. Und wenn du als Eltern oder als Elternteil eigentlich dich schon total disqualifiziert hast, diesem Kind beizubringen, wie es in der Gesellschaft zurechtkommt und wie es ein wertvoller Teil der Gesellschaft wird, finde ich, musst du auch nicht noch ein Kind machen und noch ein Kind machen und noch ein Kind machen. Verstehst du, was ich meine?
Das Problem ist, es gibt kein Gerät, was das messen kann, dass man sagen kann, warte, wir halten einmal kurz so dieses Kinder keine Ahnung, du Kindereignungsmeter
ja,
an den Menschen und sagen, ja, du
nein.
solltest
und
nicht.
Und es ist natürlich, ey, und ich bin da total bei dir und es ist natürlich ein krasser Eingriff. Du wirst sterilisiert.
Ja.
Alter, du hast zwei Kinder, die sind beide im Heim. Du bist drogenabhängig. Also ohne das jetzt...
Nein,
ey, Drogensucht ist was ganz Schlimmes und natürlich, wenn ich jemanden kenne, der in dieser Lage ist, würde ich sagen, ey, du bist jetzt wieder schwanger von einem Typen, der irgendwie über alle Berge ist und guck mal, deine Kinder sind beide im Heim und du bist drogenabhängig. Vielleicht solltest du dich erstmal um dich kümmern. Weißt du, du hast ja gar nicht die Kapazitäten, dich jetzt um
genau,
mein Kind zu kümmern.
Und das kein
hast du
bereits heroinabhängiges Kind.
Ohne jetzt die Person, wie gesagt, das ist eine Krankheit, Drogensucht und so weiter und so fort. Aber im Sinne einer Gesellschaft und im Sinne eines kleinen Wesens, was da auf die Welt kommt, muss man halt sagen, du gibst da so ein schweres Los und so einen schweren Rucksack einem kleinen Wesen von Anfang an mit. Und für eine Gesellschaft machst du es natürlich auch. Und wir sind halt eben nicht eine kleine Dorfgesellschaft von 1000 Leuten, die aufeinander so aufpasst, sondern am Ende des Tages wird dann so ein Kind in einen großen Sozialapparat, wo es Glück haben kann mit geilen Betreuern und coolen Leuten und aber auch total Pech haben kann, weil das totale Arschlöcher sind. Und natürlich kann man es nicht machen, ne? Also du
das,
kannst nicht sagen, so, hör zu, Ingrid, du bist bla 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 und du wirst jetzt sterilisiert und so, furchtbar, geht nicht. Aber der Grundgedanke zu sagen, Bro, du auch als Vater, ne, das ist ja nicht nur auf die Frau bezogen, vielleicht, also eigentlich etwas, wo du ins Gewissen reden musst, du bist doch niemand, der jetzt gerade irgendwie die Kapazitäten hat und auch irgendwie das mitbringt, um einem kleinen Wesen in dieser Welt ein bisschen zu helfen, sich zurechtzufinden. Du hast dich doch selber noch nicht mal zurechtgefunden, ohne das jetzt zu werten. Weißt du, was ich meine?
Na, es ist natürlich ein absolutes Science-Fiction-Thema und ich will auch nicht, dass das irgendjemand da draußen gerade falsch versteht, dass ich wirklich propagiere zu sagen, Leute, wir müssen den Kinderführerschein einführen.
Führer.
So, und das ist jetzt so. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, das gäbe es und die Logik dahinter, weißt du, ist, Leute müssen in verschiedenen Städten oder mussten, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, für bestimmte Hunderassen Hundeführerschein machen. Sie müssen zum einen zeigen, dass der Hund in der Lage ist, sozialisiert sich zu bewegen. Zum anderen müssen sie zeigen, dass sie in der Lage sind, mit diesem Hund umzugehen und sich in der Gesellschaft zu bewegen. Dann wird es Leuten, die einen sehnlichen Kinderwunsch haben, aber keine bekommen können, wird es unglaublich, zu Recht, unglaublich schwer gemacht, Kinder zu adoptieren. So, was man alles für Sachen machen muss, dass man in der Lage ist, ein Kind zu adoptieren, was man mitbringen muss an finanziellen Mitteln, an Wohnsituationen, an Sicherheiten, bestimmte Altersgrenzen etc., dann wird es Leuten zum Teil unnachvollziehbar schlecht schwer gemacht, zum Beispiel für homosexuelle Paare ist es immer noch viel schwieriger, wo man sagen muss, ey, dieses homosexuelle Pärchen, was sich so doll ein Kind wünscht, möchte wahrscheinlich, sind wahrscheinlich viel bessere Eltern als die, die noch ein Kind aus Versehen bekommen oder weil sie aufgrund von Religion auf Verhütung verzichten. So. Das heißt, hier wird es allen schwer gemacht. Aber jeder kann sagen, ja, aber wir können natürlich Kinder bekommen, zwar bekommen wir auch so viele, wie es geht, bekommen wir mehr Kindergeld, was weiß ich, fiese Unterstellung, ich weiß, aber es gibt, machen wir uns nichts vor, es gibt unfassbar viele Assi-Eltern dort draußen, die Kinder bekommen, die sie eigentlich nicht, und ich sage das einfach mal so, vielleicht nicht hätten bekommen sollen, weil die Kinder, in die Welt, in die sie diese Kinder reingebären und sie mehr oder weniger erziehen und aufwachsen lassen, teilweise lieblos im wahrsten Sinne des Wortes, ist so grausam, was das aus den Kindern macht, weil kein Kind wird als Arschlochkind geboren. Und sie machen aber Problemkinder daraus später. Und natürlich können wir keinen Elternführerschein, keinen Kinderführerschein einführen. Aber manchmal denke ich mir, wie gut wäre es, wenn in einer fantastischen, utopischen Science-Fiction-Vision, ich sage es mit Absicht,
jeder wüsste, ob er sie wirklich dafür geeignet ist, Vater, Mutter eines Kindes zu sein und auch ehrlich genug zu sich sagen zu können, eigentlich bin ich jetzt gerade in meiner Situation nicht dazu geeignet.
Genau, aber wie willst du es messen? Und natürlich kann man es nicht machen, natürlich wird das nicht gehen. Stell dir mal vor, das wird es echt geben. Stell dir mal vor, Deutschland, wo wir sagen, wir sind eine freie Gesellschaft, ein freies Land, ein demokratisches Land, aber Deutschland führt jetzt den Kinderführerschein ein.
Die Ein-Kind-Politik?
Du darfst ein Kind Polyklinik plus Kinderführerschein und Konsequenzen. Wenn du dich nicht eignest, dann wirst du sterilisiert. Wie schon meine Oma sagte, ich will keine Enkelkinder mehr haben. Du hast
es schon wieder getan? Aha. Und dann kommen die dich so in so weißen Kitteln abholen.
Genau.
Und dann wirst du sterilisiert.
Wie schon meine Oma sagte damals, ich möchte keine Enkelkinder mehr haben. Ich lass mich jetzt sterilisieren.
Ja. Der ist hart. Ja, also natürlich. Du. Es ist etwas, es muss wirklich über das gesunde Urteilsvermögen der potenziellen Eltern hin entschieden werden. Und da sind wir dann aber wieder, wo sich die Katze selbst in den Schwanz beißt, weil die sind meistens nicht dazu imstande, das zu beurteilen.
Ja, und wir brauchen ja auch tatsächlich, Deutschland ist zum Beispiel so ein Fall, wir bekommen eigentlich zu wenig Kinder. In unserer alternden Gesellschaft, wir sind kurz vor dem absoluten Kollaps der Rentenkatastrophe.
Der Kollaps der Rentenkatastrophe?
Nee, so genau andersrum. Wir sind kurz vor dem Kollaps, die uns in die Katastrophe des Rentensystems führt.
Genau, aber das liegt natürlich auch noch daran, dass wir alle sehr alt werden.
Ja, aber genau, das meine ich, weil es zu wenig Kinder gibt. Deshalb werden wir alle sehr, Deutschland ist ein Land, was eigentlich viel mehr Kinder bräuchte. Ja. In anderen Ländern ist es so, dass prinzipiell starke... Christian,
du denkst jetzt schon in so völkischen Theorien oder was? Nee, mehr Kinder.
Nee, überhaupt nicht. Ich denke nur in Zahlen. Absolut unmenschlichen.
Zahlen. Ja, du bist so ein Zahlentyp,
denke ich. Nee, aber ich stell dir mal vor, das heißt, selbst wenn man jetzt, wenn jetzt der Merz, der ja auch ein bisschen sich um unser Stadtbild sorgt, mit so einem Vorschlag käme, sagt, lass uns mal einen Kinderführerschein einführen. Das würde ja schon deshalb nicht passieren, weil wir dann noch ein größeres Problem mit unserem Rentensystem
haben. Ja, ey, Bro. Also
Glück gehabt, doch kein Kinderführerschein.
Wir sind uns ja darin einig, dass das ein maximal faschistoider, übergriffiger Eingriff ist, Leuten zu verbieten, Kinder zu bekommen. Trotzdem, und das ist das, was ich meine, manchmal kann eine Sache wahr sein, eine andere auch, muss man ja sagen, dass sehr viele Kinder in diese Welt gesetzt werden von Leuten, die zu dem Zeitpunkt, wo sie Eltern werden, selber noch nicht irgendwie eine Orientierung haben und den Kindern nicht irgendwie einen gesunden Lebensstil und gesunde Werte und so weiter vorleben können. Das heißt, diese Kinder fallen natürlich, und das ist jetzt auch super harte Sprache, fallen natürlich dann der Gesellschaft zu lasten.
Das habe ich ja quasi gerade gesagt, aber du wolltest ja an deinem Handy spielen. Hast mir
und die zugehört. Gesellschaft kann das halt irgendwie, leider Gottes, das ist auch ein Riesenfailure der Gesellschaft als Ganzes, kann das nicht auffangen. Ne? Also eigentlich müsstest du, und ich meine, ich kenne es, guck mal, wir alle tragen doch, wir, die wirklich liebevolle Eltern hatten, tragen doch wirklich trotz alledem auch Geschichten mit uns rum, die wir aus unserer Kindheit haben, ich zumindest, weißt du, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, auch Themen, die ich mit meinen Eltern habe und hatte. Und ich habe so viele Freunde, die wirklich von drogenabhängigen Personen großgezogen wurden, von Alkoholikern, von Pflegefamilie zu Pflegefamilie sind, misshandelt wurden, die zum Teil wirklich einen krassen Weg gegangen sind.
Ja, da habe ich auch
ein paar. Alledem sind die so heftig traumatisiert und du merkst es in so gewissen Situationen und du merkst, wie sehr diese Kindheit einfach, diese unverarbeitete Kindheit ihnen immer noch in den Knochen steckt und wie sie nie daran gegangen sind und viele sind halt auch einfach genau zu ihren Eltern geworden, Bro, weißt du? Und das muss man halt sagen, du hast, Mann, ein Kind in diese Welt zu setzen, ist eine wahnsinnige Verantwortung.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das erinnert mich, weil ich habe auch so ein paar Leute, die solche Sachen hinter sich haben, erinnert mich an die eine Geschichte von einer Freundin von mir, die als kleines Kind mit ansehen musste, wie ihre Mutter, weil sie besoffen Auto gefahren ist, ihren Vater tot gefahren hat, vor ihren eigenen Augen. Das heißt, Vater tot, du bist klein. Irgendwie hat das System damals, ich weiß nicht, woran es lag, nicht dafür gesorgt, dass dieses Kind dann auch noch von der Mutter wegkommt, sondern es ist bei der Mutter dann auch noch aufgewachsen. Du wächst bei deiner Mutter auf, die auch Alkoholikerin blieb, das hat es nicht besser gemacht, sondern schlimmer,
ja.
Die deinen Vater umgebracht hat, du hast es gesehen und das, was dazu geführt hat, maßgeblich nicht der Alkohol. Wurde nie
drüber geredet wahrscheinlich.
Wurde nie drüber geredet und der Alkoholismus wurde schlimmer. Und aus dieser Freundin, falls du jetzt zuhörst, größter Respekt und ganz viel Liebe. ist tatsächlich ein richtig, richtig feiner Mensch geworden. Mit, wo die ganz einfachen Dinge im Leben, dass alles schön und fein ist, die wichtigsten geworden sind. Und die sich ihre ganz eigene Welt gebaut hat, ohne diesen Ballast. Und das ist so krass. Und ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu diesem faschistoiden System, wo es fiktiv jetzt mal einen Kinderführerschein gibt. Du und ich halten uns für vermutlich ausreichend gute Väter. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich liebe mein Kind. Ich weiß, du liebst dein Kind. Nichts geht über das. Und man versucht alles zu tun. Du und ich, wir versuchen alles zu tun, damit dieses Kind glücklich ist, gesund ist, alles gut ist. Und man immer versucht abzuschätzen, was mache ich gerade richtig oder vielleicht falsch. Würden wir in so einem System, je nachdem, wer da ganz oben sitzt in so einem faschistoiden System, jemand wie du und ich, die eigentlich eher die Outlaws sind, irgendwelche Tätowierten, die irgendwelche Assi-Mucke machen, würden wir in diesem System einen Kinderführerschein bekommen?
Ey, das meine ich. Ne? Also da wäre es wahrscheinlich auch, was arbeitest du? Ah, du bist viel weg. Mhm. Ah, okay, nee. Also ne, da auf einmal, da wird es natürlich...
Tätowierung, Nagellack, was ist hier los? Wie siehst du eigentlich aus? Was
immer, hast du für einen Job? Da wird es immer beliebig, weil irgendeiner darüber entscheiden kann. Und das meine ich, das kommt nicht in Frage. Trotz alledem, ja.
Und noch krasser... Denunziantentum.
Natürlich.
So, dann geben wir uns mal wieder so, wir sind dann irgendwo in einer, so Stasi-artig, weißt du, dass du dann sagst so, mein Nachbar, ich habe mitbekommen, die planen noch ein Kind. Ich glaube, der ist nicht geeignet. Und dann kriegst du eine Belohnung als guter Bürger.
Und ich meine, ey, es gibt ja so etwas. Es gibt ja das Jugendamt, ne? Ja. Also keine Ahnung, wenn du...
Ach, die stellen diese Führerscheine aus.
Wenn du, nein, also so gesehen, die Frage ist doch, was dann passiert, ne? Also keine Ahnung, Familie XY haut sich immer die Köpfe ein, du siehst die Mutter mit dem blauen Auge, du siehst das Kind, ist total verschüchtert, hörst, wie das geschlagen wird, siehst auf der Straße mal wieder der Vater irgendwie eine Backpfeife verteilt und so weiter und so fort und meldest das halt dem Jugendamt und dann kommt ja das Jugendamt irgendwie irgendwann im Optimalfall und sagt so, sorry, ihr seid, oder diese Familie ist kein Ort, in dem ein Kind wirklich angemessen großgezogen werden kann.
Wir entziehen ihn für einen Monat den Führerschein.
Die Frage, du bist jetzt noch bei, ich rede bei dem, was ja tatsächlich ist.
Ja, ja.
Und die Frage ist doch, was dann passiert. Dann kommen die, also wie gesagt, ich hatte einen Kumpel, oder ich habe einen Kumpel, viele Grüße, der wirklich von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschickt wurde und da auch misshandelt wurde. Der wurde zu Hause
geschlagen. Von verschiedenen
Pflegefamilien. Das ist auch so krass. Und da sind wir auch wieder bei der Auswahl. Also wenn du schon nicht Eltern sagen kannst, dass sie irgendwie geeignet oder nicht geeignet sind, ein Kind zu haben, solltest du vielleicht bei Pflegefamilien ein bisschen genauer hingucken, so, weißt du?
Und das ist ja tatsächlich etwas, wo ich auch erwarte vom System, dass das gemacht wird. Ähnlich so. Wie bei Adoptiveltern. Und das, finde ich,
ist halt noch schlimmer. Also wenn du als Familie XY halt Kinder nur aufnimmst, weil es dir irgendwie finanziell was bringt. Ich finde, das ist mit das Schlimmste, was du machen kannst, weil du weißt, du nimmst da eine Seele auf, die eh schon total verletzt ist, ne? Die total mit so viel zu kämpfen hat, ein kleines, ganz zartes Wesen. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, als dieses Wesen noch zu schlagen oder psychisch zu misshandeln und so. Und das finde ich halt das Letzte. Und das ist bei meinem Kollegen passiert und...
Ich weiß nicht ganz, du sagst gerade ganz kurz, sorry, wenn ich einhake, das findest du noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das vergleichen will, ob es schlimmer ist, wenn man sein eigenes Kind misshandelt oder ein fremdes.
Nee, ich meine jetzt einfach, also ich finde, es setzt halt nochmal einen drauf, ne? Zu wissen,
es ist da absurd,
kommen
ja.
Kids, die einfach aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen.
Ja.
Und alles, was die eigentlich gerade brauchen, ist Struktur, Vertrauen, Zuneigung, Möglichkeiten und irgendwie sowas. Und alles, was du machst, ist so, denkst du, ja, krieg ich Geld wieder vom Amt hier, wenn ich den oder die nehme. So, ist mir doch scheißegal. Und wenn die nicht spurt, lernt die mich mal kennen, so, weißt du? Und das ist bei meinem Kumpel zum Beispiel, ey, der arbeitet einen guten Job. Der hat, macht sein Ding so.
Möchte Kinder?
Nee, der ist zum Beispiel, lebt sehr zurückgezogen. Mhm. Und ich merke halt auch, wenn wir hatten mal einmal vor ein paar Jahren so eine, so eine, saßen wir, hatten ein bisschen so gekifft da, sag ich noch gekifft und was getrunken noch mit einem anderen Kumpel. Und dann meinte ich so, was ist denn, weil der ist halt auch super unemotional, ne? Also der ist niemand, der so touchy ist mit Umarmen und, weißt du, oder von sich erzählen, sondern er ist super, super unemotional. Und dann saßen wir da und hatten irgendwie so einen emotionalen Moment, so mit unserer Kindheit und so haben wir geredet. Und dann sage ich zu ihm, so, was war denn mit einer der schlimmsten Sachen, die dir so, oder an die du dich erinnern kannst. Und da hat er erzählt, wie er halt bei einer Pflegefamilie war und sich einmal die Woche mit seiner Mutter am Bahnhof ein bisschen so im Speckgürtel Hamburg getroffen hat. Und ich glaube, als 7-jähriges Kind oder 8-jähriges Kind allein mit der Bahn eine Stunde dahin gefahren ist, um sich dann eine Stunde mit seiner Mutter zu treffen und dann von einem Erlebnis erzählt hat.
Mit der echten Mutter.
Mit der, seiner leiblichen, wo die nicht gekommen ist und er 2 Stunden einfach an diesem Bahnhof rumhing und immer wieder Rolltreppe gefahren ist und tierisch Angst hatte auch und angefangen hat zu weinen. Und ich habe
ich habe ihn zum ersten Mal
in der Situation so weinen sehen, ne? Mhm. So, und habe gemerkt, wie viel einfach wirklich, ich könnte auch weinen, wenn ich das erzähle, weißt du, wie viel Wut, Trauer und Verletzung einfach unter seiner Oberfläche schlummern. Und dann stelle ich mir, weißt du, mein Kind, was 6 ist, und stelle mir vor, 1 Jahr mehr, und sie muss mit der Bahn nach Bergedorf fahren und ist in der Pflegefamilie und wartet 2 Stunden darauf, dass ich und oder
Mama
so.
Mama kommt nicht.
So, und diese Angst und Verzweiflung, und ich sehe, was für eine zarte Seele das einfach noch mit 6, 7, 8 Jahren ist. Und da denke ich halt, boah, das ist halt knallhart, so, ne? Und ich meine, und ich weiß auch, zum Beispiel bei seiner Mutter, die ist ganz schlimm drogenabhängig und Alkohol.
Das heißt, er wurde von der Mutter weggenommen, vom Jugendamt.
Also, so. Und ja, es ist halt, die Leute, man, ich bin der Letzte, der sagt so, du bist für dein Unglück immer selber, du bist selber schuld, weißt du? Mhm. Also drogenabhängig zu sein oder alkoholkrank zu sein oder depressiv zu sein, das sind Krankheiten. Das passiert. Also wenn du zu Obdachlosen auf der Straße gehst und dich mal unterhältst, ich kenne auch Leute, die obdachlos geworden sind, dann weißt du immer, dass das nicht einfach passiert ist, weil die halt irgendwie nicht das richtige Mindset hatten, sondern da sind oft einfach Sachen so böse auf die eingeschlagen vom Leben, dass sie es dann in gewissen Situationen nicht stark genug waren.
Dass man es dann nicht mehr hinkriegt.
Ja. Hat sich sowas entwickelt. Und dann auch immer zu sagen, ja, die sind schuld. Nein, die sind nicht schuld. Das ist passiert und das kann auch jedem passieren. Also ich würde auch für mich nicht die ausschließen können, dass es nichts gibt, was mich auch in eine Lage bringen kann, dass mir alles scheißegal ist. Dicker, so, weißt du? So, und gerade wenn wir von unseren Kindern reden, toi, toi, toi und so, weißt du, gibt es gewisse Sachen, die ich mir gar nicht ausmalen will und ich wüsste nicht, wie mein Leben weitergehen sollte, weißt du? Und trotz alledem muss man ja dann an diese Leute appellieren, ey, vielleicht ist jetzt nicht so ein richtig guter Moment. Oder wenn du das Gefühl hast, es füllt auf einmal dein Leben oder lässt dich glücklich sein, weil du ein Kind bekommst, das ist es nicht. Ne? Es bringt viel Verantwortung, es bringt viel Stress.
Ein Kind ist nie eine Lösung, um eine Ehe zu retten so, oder irgendwie.
Niemals. Ne? Ein Kind sollte nie ein Druckmittel sein, ne, um irgendwie auf einen Partner oder eine Partnerin irgendwie einzuwirken. Es sollte nie da sein für dich, um deine Leere zu füllen, sondern ein Kind ist einfach, du sollst ein Kind auf die Welt bringen, wenn du das Gefühl hast, ey, dieses Kind soll einfach frei leben und ich halte ihm den Rücken frei, solange es geht, und zeige ihm, wie man bestmöglich durch diese Welt surft, die sich auch einfach immer, immer krasser verändert. So. Und genau an diese Leute zu appellieren, die in so einer Situation sind, ist dann ja oft einfach, geht nicht, weil es gar nicht durchdringt. Ne? Und das ist irgendwie so ein Paradoxon, und das irgendwie fühlt sich an wie eine Zwickmühle, ne? Weil es eigentlich schon gut wäre, diesen Leuten das zu sagen, nein, bitte nicht. Nicht jetzt, nicht jetzt. So, weißt du, nicht jetzt.
Vielleicht wo du sagst, drogenabhängige Mutter, ich habe einen Freund seit über 20 Jahren und der hat mir nach 10 Jahren erst das krasseste Detail seines Lebens erzählt. Der hat, ich kann es erzählen, weil niemand wird wissen, wer das ist, wenn ich das so
erzähle. Deswegen habe ich das auch übrigens eben erzählt, weiß keiner, wen ich meine.
Genau, das in dem Fall auch nicht. Der Freund von mir, der hat immer sehr alte Eltern gehabt und ich sage, ja, die haben mich einfach sehr, sehr spät bekommen und so, und er hatte auch eine größere Schwester, die schon 15, 16 Jahre älter war als er. Und die hatte immer Probleme, die Schwester, drogenabhängig und so weiter und so fort. Er hat irgendwann mit 17, 18 Jahren, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das erfahre, hat er erfahren, seine Schwester ist nicht seine Schwester, seine Mutter.
Krass.
Und die hat ihn bekommen, die war ist Teenagerin, ist abgehauen von zu Hause.
Das ist doch aus einem Film, Digga.
Nee, ja, sicherlich aus irgendeinem Film, ganz bestimmt. Aber es gibt sicherlich viele Geschichten, die inspirierend sind für diesen Film.
Ja.
Und ich kenne tatsächlich eine reale. Und
crazy.
Das heißt, sie ist von zu Hause abgehauen, falsche Freunde, dies und das, harte Drogen, also wirklich Heroin-Klassiker, ist dann schwanger geworden, hat ihn bekommen. Und die Eltern haben sie dann aufgenommen, haben sie in den Entzug geschickt, haben ihn aufgezogen. Und sie haben gemerkt, sie hat dafür nicht die Kraft und haben mit der seiner Mutter
ist deine große Schwester
ausgemacht, sie ist einfach die große Schwester. Ja. Sie ist nie wirklich da rausgekommen. Sie ist immer in dieser Falle geblieben und irgendwann haben die Eltern ihnen das dann erzählt, dass sie eben die Großeltern eigentlich sind. Krass. Und nicht die Eltern. Er hat mir das irgendwann gedroppt.
Übrigens.
Und das fand ich so, so crazy.
In der Serie King of Harlem ist es so.
Kenn ich nicht.
Bumpy, der so der King of Harlem,
mhm.
Der seine Tochter ist auch drogenabhängig, okay. Und die erzählen der kleinen Schwester sozusagen, du bist die kleine Schwester, aber es ist ihre Mutter. Ey, Bro, es ist wirklich, ja, ich merke das immer auch bei aller Frechheit, die zu Hause mir schon entgegenschlägt und so, und die ich cool finde und die ich fördere, weil ich, ey, leb dich bitte aus, sei frech, sei laut, wein, wenn du weinen musst. Du kannst auch mal was Böses zu mir sagen und so weiter und so fort. Das ist alles, weißt du, ich bin, es ist mir ganz wichtig, dass Emotionen nicht wegverboten werden oder so. Heul nicht oder lach doch mal oder so. So wie du dich fühlst, fühlst du dich jetzt gerade. Und da ist Raum dafür da. Und genau trotz all dieser Frechheit und diesem, weiß man doch, und gerade wenn man so ein kleines Kind hat, wie, was für ein zartes Pflänzchen das ist, Diggi.
Ja.
Und wie sehr es zu dir guckt, was du machst und
zu dir aufschaut und
zu dir ausschaut
und deine Rückversicherung haben möchte, dass
dich es abbildet
gut und, war. Und wenn du jetzt gerade sagst, und da schließt sich dann wieder der Kreis und sagt, du bist jetzt, ich bin jetzt ein Welpe. Und willst das und du und ja, natürlich. Hey.
Ja, und geil. Ich kann nur eine Sache sagen, und das ist mein Tipp, den habe ich letztens irgendwo gelesen und den will ich hier den Eltern, die bei uns den Podcast hören, nochmal als Erziehungstipp mitgeben. Wenn dein Kind dir was zeigt, ein Bild oder so, oder was gemacht hat, sag auf keinen Fall zuerst, super, ganz, ganz toll, mega, sondern frag als erstes, wie gefällt es dir denn? Und wenn er sagt, ich find's super, dann bestätigst du in allem, ja Mann, ich find's auch richtig super, weil man dem Kind so ein bisschen mitgibt, so entscheide erstmal selber, was dir gefällt und was dir nicht gefällt und mach es nicht so abhängig von mir, sonst fängt ein Kind, glaube ich, an, immer dem hinterher zu heischen, was du findest und dich zufriedenzustellen und was sagt Papa dazu und so, nein, wie findest du das denn? Und dann bestätigst du. Das fand ich einen ziemlich coolen Gedanken.
Und noch ein weiterer Tipp. Wenn euer Kind zu euch kommt, und ich sehe das so häufig in der Öffentlichkeit bei anderen, und euch dich anspricht, sagt, Papa, Mama, ich will gerade dies, dir das zeigen, oder ich habe eine Frage, und ihr habt gerade euer Handy in der Hand.
Sag.
Guckt das Kind zumindest an, im besten Fall legt ihr das Handy sogar weg.
Nein, das ist zu viel verlangt, Christian.
Wirklich, das ist etwas, das habe ich mir schon vor langer Zeit versucht anzugewöhnen, weil ich auch viel am Handy hänge und Sachen machen muss und kommuniziere mit Leuten, dass wenn mein Kind kommt, dass ich das Handy weglege, dass ich beide Hände frei habe, nicht irgendwas in der Hand habe und einfach nur aufschaue und nebenbei auf das gucke, was mein Kind mir zeigt. Weil ich glaube, dieses, das ist ähnlich wie bei den Asiaten, wenn in den meisten asiatischen Ländern, wenn die sich was geben, ob es Geld ist oder ein Geschenk oder irgendwas, du gibst immer alles mit beiden Händen und du nimmst es mit beiden Händen an. Wenn du es nur beiläufig mit einer Hand machst, ist es unhöflich. Und ich glaube, dieses wirklich beide Hände frei zu haben, mit seinem Kind zu kommunizieren, macht etwas, als wenn du die ganze Zeit so ein Gerät in der Hand hast. Voll.
Und jetzt werde ich zum Abschluss auch noch etwas, was ich gelernt habe, mitgeben. Und ich glaube, dann sind wir auch schon über die Zeit, ne?
Schon lange, wir löschen alles. Schneiden wir alles aus.
Ich habe eine Dame kennengelernt, die in Indien war ziemlich lang. Und die hat mir was Krasses erzählt. In Indien, du bedankst dich nicht. Mhm. Weil der Moment, wo ich mich für dich bedanke, bei dir bedanke, ist, für dich mich bedanken bei Gott, mache ich jeden Tag, Christian. Mhm. Wo ich mich bei dir bedanke, beende ich unsere Beziehung. Mhm. Das heißt, du tust was für mich. Ich sag nicht danke, weil unsere Beziehung läuft noch. Ich bin jetzt als nächstes dran, was für dich zu tun. Dann bist du wieder dran. Bin ich wieder dran.
Karma und so.
Da bist du wieder dran. Und ab dem Moment, wo ich sage, danke, mache ich sozusagen das Tuch, mache ich okay. diesen Freundschaftsdeal zu. Das fand ich sehr spannend.
Es gibt andere Sprachen auch, in der es kein Danke gibt. Da sind wir wieder bei Game of Thrones, das vielleicht abschließend.
Oh, Christian ist gar kein Game of Thrones, ne?
Und da, bei Game of Thrones gibt es die Dothraki. Das sind quasi so die Klingonen bei Game of Thrones. Und da bekommt in der ersten Staffel Daenerys, die Blonde und so, du weißt, die mit den Drachen, die bekommt irgendein Pferd geschenkt und dann möchte sich dafür bedanken und fragt, was heißt Danke auf Dothraki? Und dann ist die Ansage, es gibt kein Wort für Danke in Dothraki.
Ja, ist so.
Was ist dein 28-Punkte-Plan, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen? Bitte zähl alle 28 Punkte jetzt auf.
Sport, gesund bleiben, dankbar bleiben, humble bleiben, gut essen, ausreichend trinken, viel Zeit mit der Familie verbringen, gottesfürchtig zu sein, auch gotteskritisch zu sein.
Und wir bedanken uns und möchtest du noch weitermachen?
Nee, kommt zum Podcast, Leute, holt euch die letzten Tickets und ich freue mich, Christian.
Tschüss.